Herzlich willkommen zu Leben in Resonanz mit Doris Maybach und Stefan Rosenauer.
Hallo Stefan.
Hallo Doris. Und herzlich willkommen alle Zuhörerinnen, Zuhörer, unsere Zuseherinnen und Zuseher beim Resonanz-Podcast heute mit der Folge zum Thema
Sterben und Tod.
Ja, Sterben und Tod ist ein Thema, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen, weil es uns irgendwann alle betreffen wird. Entweder, dass jemand aus unserem Umfeld stirbt, wird es vielleicht das erste Mal erleben, oder weil es uns selber auch mal betreffen wird. Doris, magst du erzählen, wie ist das eigentlich in deiner Familie? Wird da geredet über das Sterben? Ist das ein Tabu?
Naja, so wie du richtig sagst, jeden betrifft es früher oder später, ganz persönlich. Und grundsätzlich wollen wir ja aber auch nicht so drüber nachdenken. Und deshalb passiert es oft erst dann, wenn wir keine andere Chance mehr haben. In meiner Familie war das so, oder sagen wir in meiner Biografie, dass mein erster Kontakt mit dem Tod meine Großeltern waren, meine Omas. Und da habe ich das irgendwie so durch den Polster meiner Eltern erfahren, diesen Sterbeprozess und auch dann den Tod. Das war für mich relativ normal. Ich weiß nur, wie damals meine Mama sich aufgeregt hat, dass ich, obwohl meine Oma gerade frisch verstorben war, ich unbedingt zu einer Geburtstagsparty gehen wollte von einer Klassenfreundin. Ich wollte dorthin, ich war so froh, dass ich eingeladen war. Und meine Mama hat irgendwie gesagt, das geht nicht, du kannst jetzt 2 Tage nach dem Tod deiner Oma dort nicht hingehen. Und für mich war das so eine...
Wie alt warst du?
Da war ich 11. Für mich hat das nichts miteinander zu tun gehabt. Meine Trauer über meine Oma, die ich sehr gern gehabt habe, die auch bei uns gelebt hat, bis sie gestorben ist, also bis eine Woche, bevor sie gestorben ist, und die, mit der ich ein super Verhältnis hatte, diese Trauer um diesen Verlust, der mir ja als 10-11-Jährige so in der Hinsicht nicht so bewusst war, wie vielleicht dann einem erwachsenen Menschen. Aber dass das eine mit dem anderen zu tun hat, das war mir damals nicht so klar. Das ist mir hängen geblieben. Wir haben da auch offen drüber geredet. Meine Eltern haben mir nie irgendwas verheimlicht oder Sonstiges, auch wenn jemand krank war. Aber so richtig auseinandersetzen musste ich mich mit dem Thema, vor 20 Jahren ist meine Schwiegermutter sehr plötzlich verstorben und mein Vater ist verstorben, aber nach Krankheit. Also der ist auch wirklich, der hat einen Sterbeprozess gehabt und ist eben dann nach einem Dreivierteljahr nach Diagnosestellung gestorben. Für mich war damals das Arge, dass ich schwanger war. Ich war gleichzeitig mit dem Adrian schwanger, meinem ältesten Sohn. Da ist alles zusammengekommen. Also dieses kommende Leben, dass da einerseits Leben erblüht, der Bauch wächst, der erste Herzschlag ist da und auf der anderen Seite der letzte. Mhm. Ist jetzt vielleicht nicht ganz die Antwort auf deine Frage, aber das ist, was mir einfällt, wenn ich da an meine persönliche Beziehung mit dem Sterben und mit dem Tod spreche, was mir da als erstes einfällt. Mhm. Wie bist du da aufgewachsen? Wie hast du Kontakt mit dem Tod in deinem Leben aufgenommen?
Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass das irgendwie ein großes Thema war zu Hause, dass man irgendwie über den Tod so aktiv spricht. Was für mich eine sehr interessante Erfahrung war, dass ich mit Anfang 20 auf Bali war und da sind wir zu einem Begräbnis eingeladen worden, als Touristen angesprochen worden. Wir haben so quasi bei so einer Familie gelebt oder gewohnt. Und das Interessante war, dass die Person, also den Mann, um den es gegangen ist, dass der bereits ein Jahr vorher verstorben war, aber die Familie hatte damals nicht genug Geld für ein richtig großes, schönes Fest. Und deswegen hat man mit dem Begräbnis ein Jahr gewartet, die Leiche wurde auf Eis gelegt, damit das alles nach rechten Dingen zugeht. Und dann war das ein riesengroßes Fest mit vielen Leuten und mit Musik und bunten Kleidern. Und ich habe dann mit dem, der uns dazu eingeladen hat, habe ich mich länger unterhalten und er hat gesagt, ja, also in deren Kultur ist das ein Fest, dass man sich freut, dass man mit der Person war und man feiert eigentlich das Leben und dass die Person jetzt quasi da in der anderen Welt weiterlebt und dass es kein Grund zur, dass man da nicht in Trauer verweilt, sondern eigentlich sich freut für die Person, dass die es schön gehabt hat und es dort schön haben wird. So habe ich es zumindest damals verstanden.
Mhm. Und kurz, Entschuldige, ja? Ist da der Tote tot oder lebt er weiter?
Der lebt weiter, aber in einer anderen Welt.
Okay. Mhm.
Ja, und es ist ein Übergang. Mhm. Quasi, der hat so eine Transformation, einen Übergang geschafft. Und der Grund, warum ich das jetzt erzähle, weil kurz darauf mein Großvater, den ich als sehr, sehr gern mochte, auch im Sterben gelegen ist. Und ich muss echt sagen, das Glück hatte, dass er mich dabei sein hat lassen. Und das so ein starkes Erlebnis war, dass in dem Moment, wo er da in der Nacht verstorben ist, also wir sind an seinem Bett gesessen und haben geschluchzt und geheult. Und dann ist sein letzter Atemzug und dann war es, da war nichts Trauriges mehr. Also in diesem Moment, wenn wir ihn wirklich ganz ergriffen, war es so friedlich,
ja,
und so schön. Und natürlich kommt es dann nachher, dass man traurig ist und natürlich fehlt er. Aber was für mich so stark war, dass dieser Moment einfach irgendwie geblieben ist. Dass das so ein, wie wenn das mir selbst die Sorge vor dem Tod genommen hätte. War schön. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber...
Nein, aber es klingt eben nicht komisch. Also ja, für mich klingt es nicht komisch. Ich weiß nicht, wie es für euch da hinter der Kamera ist. Auch ein Nein, ne? Es klingt nicht komisch. Warum soll es komisch klingen, wenn wir davon ausgehen, dass es das Natürlichste der Welt ist? Mhm. Weil, da gibt es eine Studie, den Tod, also von dem sind 100% der Menschheit betroffen.
Ja, genau. Sind alle betroffen.
Sind alle betroffen. Das heißt, genauso wie Geburt gehört es eben dazu zum Leben. Man sagt es nur immer leichter, weil die Hinterbliebenen natürlich, oder auch nicht natürlich, aber manchmal zu kämpfen haben mit dem Verlust, weil sich da natürlich massiv was ändert. Ich finde, dass man nicht so oft drüber redet, hat ja auch eine Schutzfunktion, weil wenn man bedenkt, dass es dann wirklich ans Eingemachte geht, dann ist es auch irgendwie logisch, dass es nicht so angenehm ist, darüber nachzudenken. Simon Sinek, der amerikanische Psychologe, sagt ja immer wieder, das Leben ist ein Infinite Game. Es dauert, so lang es dauert. Wenn man dann merkt, dass sich dieses Infinite Game dem Ende zuwendet, so im Sinne von Game Over, dann finde ich das auch nachvollziehbar, dass es in uns Bestrebungen gibt, das wegzudrücken, dass wir uns nicht damit beschäftigen und dass es vielleicht auch gut so angelegt ist, dass es eh unvermeidbar ist, sich irgendwann damit auseinanderzusetzen. Es kommt ja, nachdem es alle betrifft, eh früher oder später in unser Leben und dann haben wir die Gelegenheit, auch eine Beziehung zum Tod aufzubauen. Ich glaube, diesen Gedanken, eine Beziehung aufzubauen zu diesem Umstand, zu dieser Lebensphase, dass das sehr hilfreich sein kann, um ein sehr gutes, schönes Leben führen zu können. Da sagt man ja auch Memento Mori.
Ja, ja, genau.
Na, also lebe so eingedenk des Todes, dass dein Leben nicht ewig dauert.
Genau.
Insofern ist natürlich der Tod schon eine Chance, jeden Tag ganz bewusst zu leben, oder?
Ja. Es heißt ja, quer durch viele Kulturen, wer den Tod als solches angenommen hat, hat das freieste Leben.
Ja.
Und ich habe mal in einem Buch vom Dalai Lama gelesen, sehr interessant, dass er jeden Tag eine Meditation macht, wo er die Stufen des Todes durchgeht, damit, wenn es so weit ist, damit es dann flutscht.
Mhm.
Ja. Mhm. Und das finde ich irgendwie einen interessanten Gedanken, dass man sich so lange mit was beschäftigt, bis der Schrecken von dem genommen ist und dann braucht man keinen Bogen mehr machen und infolgedessen hat man viel mehr Energie und Freiheit für all das, was ist. Und
das sagt Sadhguru übrigens auch, der sagt, wenn du in der Früh aufwachst und atmest, dann lächle, weil du lebst. Und wenn du zum Mittag immer noch atmest, dann lächle wieder, weil du lebst immer noch. Ja. Und mit dem so umzugehen, dass das was Besonderes ist eigentlich, dass du lebst, weil das auch anders sein könnte, nimmt dem Ganzen so ein bisschen auch diesen Schrecken. Ich muss aber sagen, wir haben vorher darüber geredet, dass in unserer Kultur der Tod so
was Schweres, oder?
Was Schweres hat, auch etwas, was man gar nicht so als Teil des Lebens sieht. Ich habe dann aber so ein bisschen überlegt, gerade Wien hat ja was Morbides, auch gerade unsere Kultur. Das Wiener Lied ist ja nicht unbedingt das, wo man sagt, es ist jetzt sprüht vor Lebensfreude und Energie. Auch sein Georg Danzer oder ein Josef Hader ist doch auch sehr geprägt vom schwarzen Humor oder auch von diesem, ja, eben, ich würde fast sagen, morbiden, melancholischen. Vielleicht haben wir doch eine Kultur, wie wir mit dem Tod umgehen.
Naja, wir haben natürlich, also das glaube ich auf alle Fälle, dass wir eine Kultur haben, wie wir mit dem Tod umgehen. Ich weiß nur nicht, wie lebensfroh die Kultur ist, mit dem Tod umzugehen.
Ja.
Und vor allem, weil das ja sowas, wie soll ich sagen, das Interessante am Tod ist es ja, dass es so endgültig ist.
Mhm.
Also in Österreich gilt ja oft, es gibt irgendwie eine Regel, aber dann kann man mal schauen und vielleicht kann man ein bisschen anders und da geht noch was und man darf zwar nur, aber der Termin ist schon vorbei, aber schauen wir noch. Und all dieses so rechts, links und rumgewurschtel, diese Diskussion ist mit dem Tod, geht die nicht.
Er schafft Fakten.
Und der Tod schafft Fakten und das eine ist natürlich der eigene Tod und das ist schon sehr schwer und das andere ist noch, wenn das mit nahen Angehörigen oder mit Eltern oder ganz schlimm mit Kindern, dass das schon eine sehr große Herausforderung ist, weil da gibt es dann kein Ausweichen mehr.
Ja, stimmt. Ja. Stimmt, es ist unausweichlich.
Unausweichlich.
Ich glaube, das ist für die Betroffenen, die dem Tod ins Auge schauen oder schauen müssen, ja auch diese Riesenherausforderung. Und da ist Theorie und Praxis, finde ich, so weit auseinander wie sonst nie. Ja. Man kann sich, glaube ich, auch theoretisch oder auch wenn es einen betrifft, weil wer stirbt oder im Sterben liegt und den man gut kennt, nochmal anders mit dem Tod beschäftigen, als man sich dann mit ihm beschäftigen muss, wenn man selber davon bedroht ist, sagen wir jetzt einmal so. Ich glaube, dass man sich auf das letztlich schwer vorbereiten kann. Ich glaube, dass das wirklich in der Theorie oder mit dem gewissen Abstand immer noch, ja, ich habe jetzt eine Haltung zum Tod gefunden und der Tod ist mein Freund. Ich habe es aber auch schon so erlebt, auch bei meinen Klientinnen und Klienten, dass wenn das dann tatsächlich im Raum steht, das nochmal eine ganz andere Geschichte ist und plötzlich ganz andere Fragen kommen. Und da geht es einem dann schon durch Mark und Bein,
Klar. Wenn
man sich konkret damit auseinandersetzen muss. Da erinnere ich mich natürlich auch an meinen Papa, der dann irgendwann eine Patientenverfügung unterschreiben hat müssen, ne? Der dann vor der Wahl gestanden ist, wollen wir lebensverlängernde Maßnahmen einsetzen, wenn ich es selber nicht mehr entscheiden kann. Und er ganz klares Nein dazu gesagt hat. Aber meine Mama hat erzählt, wie er diese Unterschrift gesetzt hat, eh schon nicht mehr so richtig gut schreiben konnte. Und das aber ihm ganz wichtig war, dass er das selber einfach jetzt macht, dass da schon alles gezittert hat in ihm. Und für mich war in diesem Sterbeprozess, der auch eine sehr wertvolle Zeit war, die ich hatte mit ihm nochmal, das schon auch eine interessante Frage, wie sehr und wie direkt spricht man denn das an? Er hat eine Diagnose gehabt, die eindeutig war, wenn man so will. Ja, also da gab es nicht sehr viel Spielraum für ihn. Die Frage, die sich für mich aber damals auch gestellt hat, ist, wie sehr darf ich meine Mama und meinen Bruder damit konfrontieren, dass ich mich damit auseinandersetze und weiß, wo wahrscheinlich die Reise hingehen wird, aber sonst niemand sich damit auseinandergesetzt hat. Meine Mama zum Beispiel bis zuletzt, ob sie gedacht hat, das wird wieder, alles bestellt hat beim Tappe, das ist in Salzburg das Sanitärhaus, das Bett, den Rollstuhl, sie sind immer ausgegangen. Für mich war das damals wirklich schwierig. Darf ich es sagen? Ist es meine Aufgabe? Ist es überhaupt mein Recht? Ich weiß es ja nicht. Letztlich wissen wir es ja alle nicht. sie mit dem zu konfrontieren, zumindest mit dem zu konfrontieren, was ich recherchiert hatte. Mhm. Und ich habe mich da ein bisschen wie eine Geheimnisträgerin gefühlt, aber auch ein bisschen wie eine Gefährtin meines Vaters, weil obwohl wir nie explizit darüber gesprochen haben, haben wir es beide gespürt und haben wir es beide gewusst. Mhm. Und haben wir es angedeutet. Und ich habe mir damals gedacht, es ist auch ein Geschenk, dem Papa nicht zu sagen, das wird wieder, sondern ihn zu sehen und bei ihm zu sein, in dem Wissen, was er gerade durchmacht.
Das führt uns direkt zum heutigen Tabu des Themas.
Das Tabu des Themas.
Wenn jemand dem Tode nahesteht, was redet man dann? Oder darf man das anreden? Darf man dann über den Tod sprechen? Was meinst du? Du hättest ja gerade gesagt, in deinem Fall war das wichtig, mit ihm da zu sprechen? War es schwer?
Ja, ich glaube, dass man das pauschal nicht beantworten kann. Mhm. Das hat wahrscheinlich viel mit der eigenen Sensibilität zu tun oder auch der eigenen Grenze. Kann ich das? Ne? Schaffe ich das jetzt? Und was nehme ich wahr, was der andere, die andere Person da jetzt braucht und ob sie da bereit ist dazu? Ich habe auch noch einen anderen Fall gehabt, wo ein sehr junger Freund von uns an Darmkrebs erkrankt ist und wir haben uns immer wieder mit ihm getroffen. Der hat dann auch noch seine langjährige Freundin geheiratet, war schon ganz dünn und es war schon offensichtlich, dass er im letzten Stadium ist. Wir haben nie ein Wort drüber geredet, nie. Und ich hätte mir das auch nicht zugetraut, aber auch, weil die Beziehung ja nicht so war, dass das das hergegeben hätte. Man hätte das vielleicht tun können, aber ich hätte es als Übergriff empfunden. Mit meinem Papa ist es was anderes. Ich glaube, es hängt sehr von der Beziehung ab, die man zu diesem Menschen hat. Wie geht's dir da?
Würde ich auch sagen. Also ich würde das so handhaben, so wie du sagst, wenn von jemandem das Bedürfnis zu sprechen da ist und es ist sonst niemand da, dann natürlich gern. Oder wenn jemand danach fragt oder die Bitte äußert. Und sonst ist es, glaube ich, auch so eine Sache, wie nah man jemandem steht, welches Gespräch da relevant ist. Ich muss da immer denken an einen Freund von mir, der ein Bestattungsinstitut hat. Und wo man ja so landläufig irgendwie vielleicht denken kann, das ist irgendwie ein merkwürdiger Beruf, er ist Bestatter. Und wenn man ihn kennenlernt, dann weiß man, wie wichtig das ist, dass jemand wirklich mit Herz und Seele diesen Beruf und diesen Teil des Lebens, weil das Sterben und der Tod ist einfach ein Teil des Lebens, so wie die Geburt, ja, dass da jemand gibt, der dieser Zeit mit Würde begegnet, ja, und mit Respekt begegnet, ja, und eigentlich dem Leben mit Respekt begegnet. Und das ist wirklich ein super. Also, wenn ich mir es aussuchen würde, dann würde ich mir ihn jetzt schon als Bestatter aussuchen. Wie meine Schwester hat gesagt, hoffentlich stirbt sie
vor ihm. Wir machen eine Notiz, Stefan.
Hallo Martin, falls du das hörst. Und er hat mir erzählt, er beginnt, also er macht auch viele Reden. Und er beginnt viele Reden so, dass er in die Runde schaut und da sind vielleicht 100 Leute beim Begräbnis oder 200. Und dann sagt er, wenn ich in die Runde schaue und ich kenne sie nicht, aber dann weiß ich eins, niemand ist da, weil der Herr so und so gestorben ist. Und dann sind die Leute ganz entrüstet und dann sagt er, nein, weil sie mit ihm gelebt haben und weil sie schöne Dinge mit ihm erlebt haben. Und sie sind hier, weil sie ihn gekannt haben, wie sie im Leben gestanden sind und weil sie schöne Dinge verbinden.
Ja.
Und was er großartig macht, er unterstützt alle Trauernden in diese schöne Erfahrung wiederzukommen, was war, und dass das Dinge sind, die, wenn uns jemand verlässt, weil das verlässt uns dann jemand und wir gehen weiter, dass die schönen Erfahrungen in uns drinnen bleiben.
Ja.
Und das ist jetzt vielleicht nicht ganz die Antwort auf deine Frage.
Aber das geht über den Tod hinaus. Das aber, ist ja was sehr Tröstliches, ne?
Genau,
die Menschen und dort wieder hinzuführen, zu diesem Gemeinsamen, das
genau,
einem niemand nehmen kann.
Und Und was ich auch gelernt habe von dem Martin eben, heißt er, was ich gelernt habe von Martin, ist, dass also Tod und Sterben so viele Dimensionen hat und eine geht über diesen letzten Willen hinaus zu den Hinterbliebenen. Da sagt man ja, das sind die, die hinterblieben sind, denen eigentlich was fehlt dann.
Ja.
Und wie die erfüllt von dem gemeinsamen Leben weitergehen können. Und dass das wichtig ist, diesen Weg aufzubereiten und dass die Gesellschaft so aufs Leben und aufs Jungsein und auf sonst was fokussiert ist, dass uns der Tod dann scheinbar oft so plötzlich, ich meine, oft ist es ja wirklich so, dass er uns plötzlich ereilt und manches Mal kommt es uns vor, als ob es plötzlich wäre, weil wir uns nicht ausreichend damit nicht beschäftigt haben.
Ja, und manchmal ist er ja auch eine Erlösung. Man darf ja auch das nicht vergessen, dass viele Menschen ja auch leiden, bevor sie sterben. Meine Urgroßtante, die ist ganz alt geworden, die hat in Bockfließ gewohnt und war eine tolle, super tolle Frau und ist älter geworden und älter geworden und älter geworden und alle um sie herum sind gestorben, nur sie nicht. Und irgendwann hat sie gesagt, das gibt's ja nicht, der Herrgott hat mich vergessen.
Ja.
Dann haben wir gedacht, schau, sie will sterben.
Yeah.
Nicht? Oder so wie André Hellers Mutter, die ja auch so alt geworden ist und gesagt hat auf die Frage, warum sie noch da ist, gesagt hat, na, weil ich das Schlupfloch noch nicht gefunden habe.
Yeah.
Und wenn sie Schlupfloch finden würde in den Tod hinein, dann würde sie gehen, heute. Und dann hat sie irgendwann das Schlupfloch.
Aber sie hat es irgendwann gefunden und er fragt, und hast schon durchgeschaut und sie hat sinngemäß gesagt, du Chapterl, dann war er nicht mehr da.
Ja, genau. Ja, aber sie hat sich dann noch verabschiedet und dann ist sie gegangen. Dass man auch die Idee vielleicht mal verfolgen darf, dass man sagt, das ist auch was Schönes. Oder jetzt war eine Klientin bei mir, die gesagt hat, ihre Mama ist vor 2 Jahren gestorben und ihr Papa lebt das beste Leben seither.
Ja.
Die haben eine Beziehung geführt, die war schlecht. Und jetzt schenkt man vielleicht mit einem Tod am anderen Menschen auch noch einmal ein neues Leben, aus welchen Gründen auch immer. Es ist vielleicht ein bisschen provokant jetzt, na gut, da muss jemand sterben, damit es jemandem anderen gut geht. Aber es unterstreicht, was du gesagt hast, das ist so vielschichtig. Es hat einfach so viele Dimensionen, der Tod und das Sterben und was es mit uns und dem System macht, das es betrifft, dass ich das nur auch erwähnen will. Das ist noch mal mehr, als dass alle dann trauern müssen und die Idee, dass das immer nur ganz furchtbar ist, es kann auch ganz anders sein.
Da habe ich auch mal gelesen in einer Inuit-Geschichte, dass die ganz Alten, wenn sie gesagt haben, ich habe alles erlebt und alles getan, dass sie gesund sind.
Ja.
Also das finde ich super Vorstellung, dass ich muss nicht alt werden und krank werden und sterben, sondern die sind gesund und werden alt. Und wenn sie wissen, es ist alles erledigt, dann gehen sie raus und setzen sich in Schneesturm und verabschieden sich.
Ja.
Und fertig.
Ja.
Genau.
Das habe ich auch gehört und auch, dass dann, man sagt, der Circle of Life, wenn dieser Zirkel des Lebens, wenn dieser Kreislauf des Lebens sich vollendet, dann sagen die, heute ist ein guter Tag zu sterben, gehen raus und sterben.
Ja.
Und früher konnten Menschen sterben. Beschließen zu sterben und aus der Gesundheit heraus sterben.
Ne? Ja, genau, fällt mir noch eine Geschichte ein, auch eine von einer Bekannten von uns aus der Ukraine. Die hat erzählt, dass ihre Großmutter war immer so in dem Dorf, wo die Großmutter her war, war immer so ein bisschen so mystisch für die anderen und hat so Tees gemacht und hat halt irgendwie so, bei uns im Mühlviertel würde man sagen, eine Wenderin, eine, die halt so mit so natürlichen Heilmitteln das Dorf versorgt. Und die ist auch sehr alt und sehr gesund worden. Und dann sagt sie der Enkelin, besuch mich am Samstag, komm nicht vor 11 und schreck dich nicht. Und war absolut gesund und die kommt halt hin und hat sich an das gehalten und kommt nicht vor 11 und kommt um 11 hin. Und die Großmutter liegt im schönen Gewand am Boden neben dem Bett und ist tot. Und wir haben sich gefragt, warum hat sie sich am Boden gelegt?
Genau.
Und dann hat sie gesagt, ja, weil die immer, die waren einfach arm. Und wenn jemand im Bett stirbt, dann will niemand mehr in dem Bett schlafen.
Ja.
Und sie hat sich ein schönes Gewand angezogen, dass die anderen keine Arbeit haben, und hat alles vorbereitet.
Mhm.
Und finde ich eine sehr, sehr
berührende Geschichte.
Ja, sehr, sehr berührende Geschichte.
Und sehr umsichtig.
Hat auch die Enkelin.
Bis in die letzte,
hat auch die Enkelin,
bis zur letzten Sekunde.
Die hat gesagt, genau, sie ist so gestorben, wie sie gelebt hat.
Ja.
Ja.
Mhm. Mhm. Ja, und für euch, die ihr da jetzt mit uns dabei seid, wir sind gerade in einer Jahreszeit, in der diese Gedanken vielleicht eher auftauchen an die eigene Endlichkeit. Es ist Allerheiligen gewesen, es ist vor Weihnachten, es sind die stilleren, die ruhigeren Tage. Auch einmal für dich vielleicht die Gelegenheit findest, darüber nachzudenken, auch an deine Lieben zu denken, die nicht mehr da sind. Vielleicht auch einmal dein eigenes Glaubenskonzept, ne? Weil das hat ja auch viel damit zu tun, wie wir dem Tod begegnen, was du da dann auch glaubst, wo sind deine Lieben jetzt. Auch da dir mal Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken und nachzufühlen. Ich finde diese Tradition, die es in Mexiko gibt, einmal im Jahr den Tag der Toten zu feiern, die wirklich einzuladen, weil dort ist die Idee, dass einmal im Jahr die Toten kommen und mit den Lebenden feiern. Und ich finde das irgendwie schön. Bei uns ist Allerheiligen und wir denken dran und wir gedenken an die Toten. Wir gedenken den Toten. Vielleicht hast du mal Lust zu sagen, so, ich mache ein Fest mit den Menschen, die schon vorausgegangen sind. Ich erwecke sie zum Leben, wie auch immer das für dich stattfindet. Und dann kann das auch was Buntes sein, dann kann das auch einmal was Lauteres sein vielleicht.
Es ist ja so, wenn man unsere Kultur in Mitteleuropa anschaut, wir haben ja die Kreuzigung als Symbol, aber wir haben ja als Symbol genauso die Auferstehung.
Ja.
Und ich glaube, dass wir schon uns so aussuchen können, worauf wir mehr Fokus legen oder wann wir auf was den Fokus legen.
Mhm. Ja, und dass man vielleicht auch den Tod als Neubeginn sehen kann, dass vielleicht auch im Tod eine Geburt steckt und am Tag der Geburt ja auch schon impliziert ist, dass man irgendwann einmal stirbt, dass man das gar nicht mehr so voneinander trennt, sondern als Zyklus, wie es in der Natur ist, einfach annimmt.
Da hat es ja einen römischen Kaiser gegeben, der hat bei jedem öffentlichen Auftritt, hat leider vergessen, wer es war, hat er einen Mann beschäftigt, der hat ihm die ganze Zeit sagen müssen, vergiss nicht, auch du bist sterblich.
Ja.
Ja. Und jetzt möchte ich unseren Alex bitten, weil er wieder eine Zuhörerinnen- oder Zuhörerfrage für uns hat.
Ja, genau. Ich habe heute eine Frage von auch einer Doris. Und zwar fragt sie, hat sich euer Umgang mit Verlust über die Jahre verändert? Ist es leichter geworden oder schwerer? Danke, Doris.
Ich weiß gar nicht, ob leichter oder schwerer. Also verändert mit Sicherheit ist nie leicht. Also wenn zum Tod von jemandem, mein bester Freund ist gestorben vor ein paar Jahren, natürlich ist es nicht leicht und das ist nichts, was man sich wünscht und das ist nicht leicht und schwer und trotzdem ist es, wie es ist. Und ich muss auch sagen, dass bei mir das letztendlich dieses Glück, diese Freundschaft zu haben, ja, das bleibt.
Ja.
Und manchmal ist immer noch traurig ein bisschen. Aber primär denke ich gerne und lache. Also wenn ich an ihn denke.
Ja.
Ist vielleicht so wie das Leben, ist nicht leicht und nicht schwer.
Leichter, schwerer, das ist auch für mich schwer einzuordnen. Vor 4 Jahren ist der Freund meines Ältesten, ein sehr guter Freund meines ältesten Sohnes, verunglückt mit 16. Das war echt schwer. Und das hat uns alle sehr betroffen gemacht. Da wäre es wurscht gewesen, wie alt ich jetzt bin. Da ist es nur wichtig, dass das ein junger Mensch war, der, wo sich dann ganz anders anfühlt, als wenn jemand geht, der geht, weil das Leben zu Ende ist. Mhm. Wenn sowas passiert, auf das kann man gar nicht vorbereitet sein. Das hat uns alle wirklich erschüttert und erschüttert uns bis heute immer wieder. Das sind so Wellen, ich nehme es in Wellen wahr. Auch anlassbezogen natürlich, wenn irgendwelche Jahrestage sind oder so. Bin auch überrascht, wie nachhaltig das einfach immer wieder auch kommt. Was vielleicht dazu kommt, ist, wenn man älter wird, gehen ja schon manche voraus. Ich glaube, dass der Umgang mit dem Tod leichter wird, je mehr Leute schon vorausgegangen sind. Das glaube ich, dass man da, sagen ja auch immer wieder Leute, naja, jetzt treffe ich die Person wieder oder jetzt folge ich jemandem nach, den ich schon gern habe. Insofern wird es vielleicht ein bisschen leichter. Und mit jedem gelebten Lebensjahr, das man selber gelebt hat, ist man ja auch noch mal reicher. Wobei ich sagen muss, ich persönlich hänge sehr am Leben. Ich liebe das Leben und ich genieße wirklich jeden Tag.
Das ist schön. Du? Ich muss auch sagen, dass ich habe jetzt gerade noch gleich die ich glaube, Leute haben eigentlich mehr Angst, nicht zu leben, als zu sterben. Also ich glaube, dass die größere Angst ist, das Leben zu vergoggeln und nicht irgendwie ein gutes Leben zu haben, wie Angst vor dem Tod zu haben. Und gibt es natürlich beides.
Du meinst schon gestorben zu sein, bevor man noch gestorben ist?
Ja, halt irgendwie.
So halbtot.
Ich habe gerade mit jemand aus einer Personalabteilung, Personalchefin von einem Unternehmen gesprochen, wie interessant es ist, wie viel schlechte Laune akzeptiert ist, an einem Tag zu haben, wie viel Frust akzeptiert ist, wie lange gewurstelt wird mit einem schlechten Umgang mit Zeit. Und warum das nicht so ist, warum wir sagen, ja, das ist ein normaler psychischer Zustand, dass wir krantig sind und lass mich in Ruhe. Und warum man nicht sagen, na, das ist nicht normal. Normal wäre, dass du begeistert bist und verliebt ins Leben. Und wenn man mit so einer Idee kommt, dann schütteln gleich alle den Kopf, vor allem vielleicht in Österreich noch mehr als woanders. Und dabei wäre das eigentlich, finde ich, wenn wir jetzt so diese über Tod und Leben sprechen und Sterben sprechen, würde ich so ein Riesenplädoyer für Liebe ins Leben zu entwickeln. Wenn man es schon nicht hat, dann kann man sich da als Ziel setzen und sagen, ja, ich würde es rausfinden, wie verliebt sein ins Leben geht. Vielleicht habe ich schon mal erzählt, hat mich sehr beeindruckt, ein Teilnehmer hat erzählt, er kann nicht einschlafen und er ist so unglücklich und die Zeit vergeht und er wird einfach nur älter und sonst nichts und ein Tag ist wie der andere und irgendwann liegt er im Bett um eins in der Früh, kann nicht einschlafen, weil er so frustriert ist und dann sagt er so, jetzt reicht's, ab heute finde ich raus, wie glücklich sein geht, Punkt. Und ich frage ihn, warst du nachher glücklich? Hat er gesagt, na, aber die Entscheidung ist gesetzt gewesen. Und sein Leben hat sich tatsächlich verbessert. Sofort, na, aber konsequent, ja. Und er hat was er alles verändert hat. Er hat mit manchen Leuten Kontakt abgebrochen. Sein Essen hat er verändert. Er hat Coaching genommen. Er hat sich mit sich auseinandergesetzt und wollte wissen, was sind die Kriterien, dass er nicht mehr angewiesen ist auf das, was außenrum ist und dass er innen glücklich ist.
Ja.
Bis er, diesen einfach einen anderen Weg. Und dann ist es nicht quasi ein tägliches Sterben und älter werden, sondern ein mehr und mehr verliebt sein ins Leben. Und das finde ich total cool.
Stefan, so endet unsere Folge über Sterben und Tod mit einem Plädoyer fürs Leben. An dieser Stelle ist es uns ganz wichtig, dir auch zu sagen, wenn sich dein Leben schwer anfühlt, wenn du gerade jemanden in einem Sterbeprozess begleitest oder selber in einer Situation bist, wo du Hilfe benötigst, bitte hol dir diese Hilfe. Geh ins Coaching, du bist nicht alleine, such dir Menschen, mit denen du über deine Themen reden kannst, auch über deine Ängste sprechen kannst. Coaching, Therapie, Arzt, die nächste Freundin, ruf an, sag, was los ist. Es ist ganz wichtig, dass du weißt, dass du da nicht alleine durchgehen musst.
Weil es da immer auch einen anderen Weg gibt. Vielen Dank. wieder mal für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast, wenn ihr den liked, wenn ihr ihn shared, wenn ihr mit Freunden drüber sprecht und wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Ja, und gerade wenn du jemanden kennst, der diesen Podcast heute gut gebrauchen könnte, dann bitte schick ihn einfach weiter. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.
Pfiat euch. Tschüss.
Pfiat euch. Thank you.